Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie an mehr als 16.000 Märkten weltweit mit einer leistungsstarken Handelsplattform. Seit 45 Jahren ist IG Ihr starker Partner im Online-Trading. Laden Sie sich jetzt die IG Trading App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis: 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Episode 54, lieber Defner. Wir sind wieder zurück in unserem Podcast-Studio.
Von unserem kleinen Ausflug nach Hamburg.
Ja, ohne das großartige Publikum, was da war.
Fehlt so ein bisschen, muss man sagen. Na, jetzt sind wir hier wieder so im kleinen Studio, ohne Publikum, ohne Resonanz. Das hat wirklich Spaß gemacht, muss man sagen. Ja.
Ohne die Lacher auf die Chapitz-Witze und die Buchmomente.
Nein, das gab's nicht. Ich wurde einmal ein bisschen gedisst vom Publikum. Ich habe mich ein bisschen im Publikum also ironisch angelegt. Das war ja nicht ernst gemeint. Nein. Aber es war toll zu sehen, einfach wie viele unserer Fans da waren und welche weite Wege sie auch in Kauf genommen haben. Besonders war natürlich Jonas, der 13-Jährige, der auch eine Frage gestellt hat im Podcast Wirtschaft und Klimaschutz. Und mit ihm haben wir ja vorher auch schon gesprochen. Der hat ja erzählt, dass er in seiner Klasse dann auch immer Werbung macht für den Podcast und eine Mitschülerin hat, mit der er sich dann auch immer sozusagen ein bisschen streitet und diskutiert über Wirtschaft und Politik, über Themen, die wir auch im Podcast diskutieren. Also, das ist ein Beispiel für diese wunderbare Jugend, die wir haben, die sich politisch interessiert und engagiert.
Das ganz ist heute toll, mein Bulle der Woche. Ja, das ist schon eine Sache vorgegriffen. Und meine Frau hat das auch gehört, die fand das auch als Hörerin ganz spannend und die meinte, wir hätten zu wenige Fragen gehabt. Aber das lag ja nicht daran, dass so wenige Leute gefragt haben, sondern wir hatten halt nur begrenzt Zeit.
Genau, wir konnten nur ein paar rein nehmen und haben halt dann sozusagen auch die Besten ausgewählt, aber auch da wollten wir uns ja an unsere eigene Längenvorgabe von 60 Minuten halten, damit wir das nicht überstrapazieren.
Aber es gab großartige Fragen, man muss es dringend sagen. Ja, wirklich, die Leute. Ja. Dann hat uns noch...
wir machen das wieder, oder?
Wir machen das wieder, auf jeden Fall. Das sollten wir tun. Eine Mail hat mich persönlich auch beschäftigt, und zwar Nadine hat uns geschrieben, die saß im Publikum in Hamburg letzte Woche, und die hat festgestellt, dass wir keine Frauenquote hatten. Also waren weniger Frauen da als Männer. Und sie schrieb, warum ist das denn so? Und dann schrieb sie auch ihre persönliche Erfahrung. Sie arbeitet selbst im Finanzvertrieb und hat dann ihren männlichen Kollegen erzählt, dass sie den Podcast hört und zu der Live-Aufnahme fährt. Und dann haben die alle geguckt, du interessierst dich für Wirtschaft?
Da sieht man, welches Denken da noch
im Finanzvertrieb arbeitet.
Ja. Das ist natürlich...
Das ist wirklich dieses Denken. Und ich habe auch mit unseren Nachbarn letztens mal drüber gesprochen. Und dann sagt die Frau Nachbarin, die mit ihrem Ehemann, beide arbeiten in der Beratung und sie wird immer gefragt, wie machst du das mit den zwei Kindern? Das ist ja noch nie gefragt worden. Und wer so ein Denken und solche Fragen noch in dieser Welt hat, der wird das mit der Gleichberechtigung nie so richtig hinbekommen.
Aber deswegen, auf der anderen Seite, unser Podcast steht allen offen und wir müssen halt leider schon feststellen, dass es überwiegend männliche Interessenten sind, die uns zum Beispiel auf Instagram folgen und schreiben, sozusagen zum Podcast Fragen stellen. Also da scheint schon die Hörerschaft überwiegend männlich zu sein und da kann man aber auch immer wieder nur an die Frauen appellieren, Leute, interessiert dann euch auch für Wirtschaft? Also die Information ist für alle da. So, wir freuen uns über jede Frau, die auch zuhört, über jedes Mädchen, das sich frühzeitig für Wirtschaft interessiert. Das ist nämlich auch für Mädels ganz, ganz wichtig, einfach auch finanziell, wirtschaftlich unabhängig zu werden.
Ganz genau.
Und auch dafür ist ein ETF-Sparplan
gemacht. Da habe ich heute auch einen Bären, aber nicht den Sparplan, sondern was anderes. Ja,
das ist spannende Themen auch heute wieder in unserer ganz normalen Ausgabe ohne Publikum. Also Bulle und Bär zweimal.
Das ist ein trauriger als letzte Woche und auch traurig, weil meine Mannschaft am Wochenende...
Defner hat wieder eine Wette gewonnen, und Chapitz den Glauben an den Fußballgott,
genommen.
Du wolltest verloren sozusagen. Jetzt bist du kompletter Atheist,
noch nicht mal. Es gibt nicht den Fußballgott.
Der Börsengott hat dich verlassen, vielleicht der Börsengott.
Wir sind so fulminant gestartet und dann rettete die Latte vor dem Tor und sonst hätte es vielleicht ganz anders ausgesehen. Also, aber wir haben verloren, der Defner hat gewonnen.
11. Bayern ist deutscher Meister und Pokalsieger vor allem jetzt. Das war ja die Wette.
Das war die Wette.
Pokalsieger war die Wette. Mhm. Ich hätte auch viel früher schon auf den FC Bayern wetten sollen, als es viel schlechter stand, als kaum jemand Pfifferling gegeben hatte. Da hatte ich auch immer geglaubt, dass der FC Bayern das schaffen wird. Und in solchen Situationen musste man man konnte viel Optimismus lernen, auch in diesem Jahr. Denn Optimismus heißt ja dann, wenn es mal nicht so gut läuft, auch noch zur Mannschaft zu stehen. Und ja, wie es im FC Bayern-Lied heißt.
So gut für den FC Bayern.
FC Bayern, Stern des Südens. Ja, weil wir in guten wie in schlechten Tagen zueinander stehen. Ja, das ist das Geheimnis des Optimismus. So, aber wir sollen ja nicht so viel über Fußball reden, hat man uns geschrieben. Deswegen.
Aber es ist die zweite Wette, die du gewonnen hast. Das wollte ich nur sagen. Wir hatten ja schon die erste Wette, die du gewonnen hattest, dass der DAX noch einen Monat im Plus macht, nach den Januar- und Februar-Positiven. Die hast du auch schon gewonnen. Also der Defner liegt vorn. Aber andere Wetten, da sieht es für mich nicht so schlecht aus.
Die willst nicht etwa auf die Tesla-Wette anspielen.
Wir müssen über Tesla reden. Das haben wir
unbedingt.
Das haben wir ja letzte Woche nicht.
Ich hatte ja im Podcast, ehrlich gesagt, im Live-Podcast, ich war vorbereitet auf eine Frage, die kommt. Ich dachte, da kommt bestimmt eine Frage aus dem Publikum. Ja, aber kam nichts. Ja. Und dann habe ich meine Tesla-Antworten wieder mit nach Hause genommen. Ja.
Das hast du aber hier. Komm, jetzt. Für alle, die durchhalten wollen, die Tesla-Aktie.
Beschimpft mich erst nochmal richtig.
Nein, die ist auf den tiefsten Stand seit 2016 gefallen, die Aktie. 31 Milliarden Dollar an Börsenwert innerhalb von 6 Monaten vernichtet. Und nicht nur die Aktie ist gefallen, man kann sich auch die Anleihe angucken. Die haben ja relativ viele Anleihen ausstehen, also Schulden aufgenommen. Da kann man einfach einen Schuldtitel emittieren, die gibt man zu 100 aus. Und dann, wenn die zurückgezahlt wird, gibt man die auch zu 100 zurück. Und diese Anleihe ist auf 80 gefallen, also nur noch bei 80% ihres Wertes. Also auch da sind die Anleger skeptisch geworden, dass dass Tesla funktioniert. Und jetzt mittlerweile wird schon so ein bisschen Sanierungsfall, von der Wachstumsgeschichte zum Sanierungsfall, habe ich schon eine Analystenstimme gesehen.
Eine Analystin.
Und es gibt viele Warnhinweise. Und vielleicht, um dir noch ein bisschen Gülle über die Rübe zu schütten. Du hast ja diese
Gülle ist übrigens sorgt für Wachstum, ne? Also auch bei Rüben. Ja, ich komme aus der Landwirtschaft und wir hatten auch Rüben, ja. Und wenn man schön Gülle draufschüttet, ne? Also da denkt man erstmal, der stinkt furchtbar, aber. Ja.
Dann schüttelt sich der Dämpfer auch, das ist gleich die Wachstumsgeschichte erzählt. Aber die Zahlen zum ersten Quartal waren hier so, als jeder fragt sich, wie bilanzieren die, dass die im vierten Quartal ein Plus hatten und im ersten Quartal so ein fettes Minus, dass du fragst, das ist doch kein profitables Unternehmen. Da gibt es auch Bilanzierungsfragen, die man sich stellt. Und das kommt alles zusammen. Und insofern würde ich sagen, Tesla, sieht gut für mich aus.
Komm, jetzt du zitierst jetzt wenigstens den Morgan Stanley-Analysten mit seinem Worst-Case-Szenario von $10.
Ja.
Das hat er mit dazu beigetragen, dass die Aktie jetzt so abgeschmiert ist. Ja. Und ich meine, das ist so ein Witz, $10. Wieso sagt er dann nicht gleich null? Also ich meine, ja, wenn es $10 sind, warum sonst da unbedingt $10
vielleicht
werden?
Vielleicht kauft sie dann jemand zu 10. Vielleicht ist das einfach der Übernahmewert und der faire Wert von Tesla.
Der faire Wert von Tesla, der ist viel höher. Und Tesla wird, da muss man sich, glaube ich, wirklich keine Sorgen machen. Selbst wenn es finanziell eng bleiben werden sollte, dann wird einfach Tesla weggekauft. Tesla ist so gut, so weit voraus mit seiner Technik, hat mehrere Gigafactories da stehen, hat Produktionslinien stehen, baut in China eine Fabrik, die schon im Rohbau steht, wo am Ende des Jahres wahrscheinlich die ersten Model 3 vom Band laufen werden. Es läuft bei Tesla und Auslöser für den Aktienkurs Schwäche war halt ein Brandbrief, eine Brand-E-Mail von Elon Musk, dass er geschrieben hat, wir müssen jetzt sparen, wir haben neues Kapital angesammelt, wenn wir sozusagen nicht sparen, dann reicht das Geld nur noch 10 Monate. Aber ist ja vollkommen legitim, einfach auch mit harschen Worten manchmal an die Mitarbeiter zu appellieren und sagen, hallo, wir müssen jetzt mal sozusagen auf die Kostenbremse treten und müssen jetzt mal sparen. Das macht Sinn, rechtzeitig sozusagen zu sparen.
Die sind immer profitabel, hast du doch uns erzählt.
Die werden profitabel.
Ach, jetzt werden sie wieder profitabel.
Du weißt ja, dass wir im ersten Quartal nicht profitabel waren.
Und im zweiten werden wir es auch nicht sein, würde ich vermuten.
Im zweiten hat er ja schon gewarnt, nicht, aber dann im zweiten Halbjahr will man wieder in die Profitabilität und das ist natürlich ein anspruchsvolles Ziel, auch angesichts der vielen Investitionen, die man weiter hat und angesichts des Umbruchs, in dem man steckt. Das kostet natürlich Geld, aber es ist ja immer diese Tesla verbrennt Geld und so weiter. Ich meine, wie gesagt, die haben da funktionierende Fabriken, vor allem eine Gigafactory, die VW erst aufbauen will und noch 3 Jahre dafür braucht. All das hat Tesla da schon stehen und all das ist ein wahnsinniger Wettbewerbsvorteil.
Die haben Qualitätsprobleme. Du hast ja Norwegen. Du hast Norwegen als Beispiel gebracht für hohe Marktanteile.
Ja, 50% Marktanteil von E-Autos.
Und was hat man festgestellt? Es gab noch nie so viele Kundenbeschwerden wie in Norwegen. Und
weil nirgends so viele Teslas verkauft werden. Das ist natürlich
Norwegen ist jetzt auch nicht so ein großes Land, dass du jetzt irgendwie Millionen von Menschen da hättest. Also es muss sich in Grenzen halten, die Verkäufe. Und selbst das bekommen sie nicht hin. Und es gibt einfach Fertigungsprobleme.
Wie viele Rückrufe gibt es immer wieder von den großen etablierten Autoherstellern? Wie lange hatte Mercedes Qualitätsprobleme, ja, der Erfinder des Automobils? Ja? Wie oft werden BMWs, Toyotas, wegen was auch immer zurückgerufen? Bloß bei Tesla wird jedes Mal eine Staatsaffäre draus gemacht, wenn es da mal ein Qualitätsproblem gibt. Ja, das auch ein Tesla ist sicherlich nicht perfekt, aber das gibt es bei allen Herstellern, auch bei den etablierten, ewig alten Herstellern. Und zuletzt gab es ja auch immer die Sorge, dass es plötzlich keinen mehr interessiert, die Tesla-Autos sich keiner mehr dafür interessiert.
Die Nachfrage ist zurückgegangen.
Nein, Musk hat jetzt wieder geschrieben in der letzten E-Mail, es gibt fürs zweite Quartal bereits jetzt wieder 50.000 neue Bestellungen. Es läuft, die Produktion läuft weiter. Man strebt an, ist kurz davor, sozusagen pro Woche 7.000 Stück vom Model 3 herzustellen, also 1.000 pro Tag. Aktuell sind wir noch bei 900 Model 3 pro Tag. Musk kündigt an, dass die Auslieferungen im zweiten Quartal jetzt möglicherweise Rekordquartal, vierte Quartal übertreffen könnten von 90.700.
Musk wissen kündigt ja, an. Das ist schön, immer gesagt. Musk kündigt an. Musk kündigt immer an.
Das einzige Problem ist ein Glaubwürdigkeitsproblem von Musk, weil er manchmal ein bisschen
zu viel optimistisch
ist. Ja? So, aber das ist wirklich das einzige Problem. Ansonsten läuft es wie geschnitten Brot bei Tesla und da muss man sich keine Sorgen machen.
Die Kundendeposits sind gefallen. Die Kunden müssen ja bei Bestellung immer eine Summe einzahlen. Und diese Summe ist gefallen. Wenn jetzt die Nachfrage so wahnsinnig stark wäre, also höher als die Abarbeitung der bisherigen Bestellung, dann müssten die steigen. Tun sie aber nicht. Sie fallen. Und zwar relativ massiv. Also wo da jetzt eine Nachfrageshow herkommen soll, ich weiß es nicht. Und ich habe ein interessantes Interview mit dem Hedgefondsmanager gehört. Gut, der war jetzt short. Ja. Aber der hat Musk verglichen mit so einem Zirkusakrobaten. Der kommt zum ersten Mal in die Stadt und sagt, hey, ich habe zwei Köpfe. Und wenn das nächste Mal in die Stadt kommt, muss er sagen, hey, ich habe vier Köpfe. Und das hat er relativ lange gemacht. Immer diese Ankündigung, hey, jetzt kommt der Typ mit fünf Köpfen. Und wenn du irgendwann in die Stadt kommst und sagst, ich habe 10 Köpfe, dann sagen irgendwann die Leute, what? 10 Köpfe? Dem glaube ich nicht mehr. Und das ist genau das Zirkusproblem dieses Typen. Das ist einfach nicht mehr glaubwürdig.
Nein, das klingt ja wie wenn er Bilanzfälschung machen würde oder irgendwelche Produkte am Preisen, die es nicht gibt oder ein Enron ist.
Übernahme ist schon angekündigt, die es nicht gab. Er hat schon vieles angekündigt, was nicht Realität war.
Aber es gibt vor allem, es gibt die Autos, die haben einen technologischen Vorsprung, das sagen alle Experten. Und die Autos gibt es wirklich. Du warst selber schon mal in einem gesessen und hattest den Tesla-Moment.
Das war großartig, den Tesla-Moment.
Den werden immer wieder viele haben und sie schaffen es weiter, ihre Autos ohne eine Werbung auf den Markt zu bringen. Und was die deutschen Autohersteller dagegen in Werbung investieren, du hast ja neulich Audi erwähnt, den e-tron, der in dem neuesten Disney-Streifen da mit drin ist.
In Avengers fuhr davor, genau.
Was denkst du, was das kostet, so eine Produktplatzierung? Ja, all das spart sich Elon Musk und investiert sein Geld in Forschung und Entwicklung und Produktion. Und die Marke steht wunderbar da. Man muss ja mal, mittlerweile ist ja Tesla mit ungefähr 35 Milliarden Dollar bewertet. Zu dem Preis übrigens, also einem höheren Preis, wollte sie Apple schon mal im Jahr 2013 kaufen, wie man hört. Auch Google hätte bereits schon Interesse gehabt. Selbst von VW habe ich jetzt gehört, nicht von VW, aber gehört, dass VW auch schon mal Interesse gehabt hätte, bei Tesla einzusteigen. Also das sind potenzielle Käufer reichlich en masse da, die bei diesen Preisen oder wenn es noch günstiger werden sollte, dann zugreifen werden würden. Aber es wird nicht mehr lange günstig bleiben, weil dann kommen wieder die Geschäftserfolge von Tesla durch. Bin ich absolut guter Dinge.
190 ist die Aktie jetzt und mal gucken.
Und zum ersten Mal war es im Jahr 2014 bei der 200-Dollar-Marke und damals gab es noch einen Umsatz von ungefähr 5 Milliarden Dollar. Jetzt gibt es einen Umsatz von 25 Milliarden Dollar.
Da war die Fantasie noch größer. Mittlerweile haben die Leute kapiert, der Typ kann halt mit der Fertigung, hat das halt nicht. Der hat halt Visionen, aber er kann halt nicht ordentlich Qualität liefern.
Er steigert kontinuierlich die Fertigung des Model 3 und klar gibt es ja ab und zu mal ein bisschen noch qualitative Probleme, aber wie gesagt, das gibt es bei anderen Autoherstellern auch, also und dieses Bashing wieder in allen Medien, alle stürzen sich wieder auf die ganzen Negativnachrichten, die positiven Nachrichten hier von den, die werden ja überall nicht zur Kenntnis genommen, nur wenn wieder mal ein Analyst ein sozusagen spektakuläres Kursziel von 10 Dollar, natürlich stürzen sich alle wie die Aasgeier drauf in Deutschland, anstatt dass die deutschen Autobauer ihre Hausaufgaben machen, aber die sind ja zumindest VW ist ja auf einem guten
Weg. Der arme Defner muss immer ganz hart recherchieren, um die positiven Fakten dann zu bringen, weil die ja niemand schreibt, außer Elon Musk selbst. Ach Mann, armer. Das sieht man. Ja. So.
Ja, gut, aber die Wette. Wette.
Wie ist
gut,
die Wette bis zum Jahresende, 300
ist noch ein bisschen hin.
Ist genau. Noch ein bisschen hin, aber
da kann auch viel passieren.
Ja, da kann viel passieren.
Vielleicht ich hat er dann noch 20 Köpfe irgendwann, der Elon, und dann
wir brauchen keine 20 wieder. Köpfe, wir haben da auch einfach nur okay. Autos bauen. So.
Ja.
So, wir wollen über Beyond Meat müssen wir auch nochmal reden. Da habe ich ja auch ganz furchtbare Zahlen gesehen.
Hast du?
Aber ich habe sie nicht dabei, ehrlich gesagt. Ja, also ja, da aber Umsatz und Börsenbewertung steht in einem ganz anderen Verhältnis
als bei Tesla. Die kommen ja diese Woche, die kommen ja diese Woche zum Lidl.
Eine konservative Aktie dagegen. Ja?
Ich werde am Mittwochmorgen um 8 am Lidl stehen und werde mir diese Patties für 4,99 227 Gramm kaufen und werde die dann gleich am Mittwochabend, kurz vorm Feiertag, werde ich auf den Grill werfen und werde mir das rote Blutoptik anschauen.
Genau, kann man die überhaupt grillen? Das ist doch Schmarrn.
Natürlich kann man die grillen. Na logisch, die Patties kannst du grillen und dann drückst du drauf. Und dann kommt, das ist doch kein rote Beete. Ich habe es doch letzte Woche erzählt, das ist mit Erbsenpüree so zusammengelegt im Labor, dass das richtig coole Konsistenz hat.
Und das kannst du da auch grillen.
Na logisch. Und du drückst drauf und es kommt die rote Beete drauf und denkst du so, wow. Ja, das wirst du sehen.
Wer braucht sowas?
Ich mache ein Bild und werde es bei Instagram reinstellen. So,
wunderbar.
Wunderbar. Vielleicht schon, wie ich am Lidl stehe. Das war ja früher immer so.
Mach doch mal die große Beyond Meat Story.
Der Jeremy steht am Lidl. Wie man das früher beim Aldi machte, wenn es diese Computer gab. Da erinnere ich mich auch noch dran. Aber es ist ewig her.
Aber, wie früher im Osten. Wo muss man auch immer Schlange stehen.
Gab es Bananen. Glück war aber das war nicht so. Da hat aber der Einzelhändler nicht angekündigt, morgen um 8, sondern man ging da vorbei. Deswegen hatte man immer einen Beutel dabei. Wenn man vorbeiging am Laden und es gab gerade mal Bananen, dann hat man gleich den Beutel rausgeholt und so weiter.
Und dieser Gruß an Kevin Kühnert, wie es dann demnächst sein wird. Aber Gott sei Dank wurde ja auch Kevin Kühnert abgestraft, muss man sagen, bei diesen Wahlen da.
Warum?
Also sein Sozialismus. Was? Warum?
Die SPD? Meinst du, die SPD abgestürzt?
Meinst, die SPD ist nicht abgestürzt?
Doch, ist sie.
Ja, und ich glaube, dass auch Kevin Kühnert seinen Anteil daran hatte. Ja, natürlich haben sie viele an die Grünen verloren, viele Junge. Und aber der verzweifelte Versuch, mit Sozialismus die SPD zu retten, der ist aber auch grandios fehlgeschlagen. Das muss man an dieser Stelle auch mal konstatieren. Ja?
Macht der für dem nächsten Video. Wählt nicht. Nicht SPD.
Das ist Sozialismus.
So wie Rezo wird er sich hinstellen. Also ich bin Dietmar und ich wollte mal sagen, ist der Sozialismus, der führt ins Verderben. Guckt nach Venezuela und guckt euch den Chapitz an.
Der hat, so. Naja. Chapitz ist ja nicht kein Sozialist. Ja,
nein, den Chapitz ist einmal nicht Sozialist.
Ich wurde jetzt auch bei Instagram, nachdem ich das letzte Mal gesagt habe, dass beim Wahl-O-Mat SPD bei mir rauskam, ich aber nicht SPD wähle, wurde ja auch gleich mal als Sozialist beschimpft. Wurdest du immer bei meinem Instagram-Account als Sozialist beschimpft. Ja.
Gut, kommen wir Bullen und Bären schon oder hast du noch was mitzuteilen?
Wir reden ja gleich noch ausführlich über den Wahlausgang.
Ja, und das ist unser Thema heute.
Das ist unser Thema heute. Und da gibt es auch ein bisschen Diskussion.
Und den Postengeschacher.
Wer wird was? Ja, ich habe klare Prognosen, wie immer.
Du hast klar. Ich schwanke noch, muss ich gestehen. Und was jetzt den EZB-Spitzenposten anbetrifft, da muss ich noch während der Sendung, oder vielleicht hast du ein gutes Argument und dann würde ich mein Pferd vielleicht
ich
noch
würde
wechseln.
Im Prinzip ist das ja auch schon fast eine Wahlfolge, bei meinem Bullen der Woche bleiben. Und mal sagen wollen, dass zum Beispiel dann, glaube ich, auch Tesla ein Wahlgewinner sein wird. Natürlich der Wahlerfolg der Grünen vor allem in Deutschland, aber auch in ganz Europa, lässt, glaube ich, die etablierte Politik sehr stark umdenken und Klimaschutz noch viel stärker in den Fokus nehmen.
Wer ist denn jetzt dein Bulle?
Sag ich gleich, ich leite ein.
Ich dachte, man sagt, mein Bulle in der Woche.
Ja, ich mag es ein bisschen spannend. Ja.
Der Defner wird ja noch zum Intellektuellen, der jetzt so eine Heranführung ans Thema unter besonderer Berücksichtigung des Wahlergebnisses ist mein Bulle diese Woche
eine
entstanden.
Eine inhaltliche Überleitung, damit es hier Flow hat. Ja?
Flow.
Bulle der Woche.
Bing.
Kein harten Themenwechsel, sondern es ist hier alles
im
Flow. Und man sieht einfach auch, wie inhaltlich das alles zusammenhängt.
Ja.
Wie Politik und Wirtschaft zusammenhängen, wie Erfolg von einzelnen Unternehmen auch wieder daran hängen. Ja. Und das Entscheidende ist, dass sie zukunftsorientiert aufgestellt sind. Ja. Und da ist Elon Musk halt leider ein absoluter Vorreiter, muss man einfach immer wieder sagen. Auch in puncto Klimaschutz und Umweltschutz.
Deswegen hat den Klimadeal mit Chrysler gemacht, nicht Daimler Chrysler, mit Fiat Chrysler. Ja. Gut, egal, du wolltest jetzt aber deinen Bullen herzählen. Ist es jetzt Tesla,
mein Bulle der Woche geht an Herrn Scheuer. Der will immerhin, und das war schon vor der Wahl.
Ist nicht der zweite Bulle? Jetzt muss ich mal kurz fragen. So, ist das nicht der zweite Bulle für den Scheuer?
Ich mache mal den Schweigefuchs für Herrn Chapitz, der heute mal wieder außer Rand und Band ist. Und, also,
Brille der Woche für Herrn Scheuer und zwar für die Idee, wie gesagt, die schon vor den Wahlen auch durchgesickert ist und diese Woche dann im Klimakabinett vorgelegt werden soll, den Umweltbonus für E-Autos anzuheben. Bisher hat er ja nicht wirklich gefruchtet, muss man sagen, in Deutschland. Er war einfach zu niedrig. Bisher gab es ja 2000 Euro von der Regierung für den Kauf eines E-Autos und die Autoindustrie hat dann auch nochmal 2000 Euro draufgelegt. Jetzt will Scheuer seinen Anteil zumindest auf 4000 Euro anheben und zwar nur für günstige Autos bis zu 30.000 Euro. Okay, da kriegt man momentan noch kein Model 3 dafür. Aber vielleicht dann demnächst, also zumindest, was kostet der ID von VW? Der ist auch noch unter 30.000 Euro. Über 30.000 erstmal.
Kein Auto.
Aber egal, auf jeden Fall macht es Sinn, die Förderung auf jeden Fall anzuheben. Dafür gibt es für mich ein Bullen der Woche, also für Scheuer von mir. Und bei Taxen zum Beispiel will er die Prämie sogar auf 8.000 Euro anheben und mal gucken, ob dann die Autoindustrie auch noch ein bisschen was drauflegt, wobei die Autoindustrie schon mal erklärt hat, dass sie ja ganz viel investieren momentan in die Entwicklung von E-Mobilität und in neue Modelle und dergleichen. Und natürlich wäre es wichtiger, und da muss man halt auch nochmal appellieren an die Politik. Und ich glaube, dass all diese Themen jetzt erkannt worden sind und dass man eben mit den Grünen im Rücken hier auch schnell sozusagen deutlichere Fortschritte präsentieren könnte. Wichtig ist einfach ein rascher und flächendeckender Ausbau der Ladeinfrastruktur. Das ist absolut notwendig, wenn man seine Klimaziele erreichen will. Und dafür gibt es im Bereich Mobilität, wo man immer noch stark hinterherhängt, auf kurze Sicht im Prinzip nichts Besseres als E-Autos, weil eben die Brennstoffzelle zum Beispiel einfach noch nicht längst nicht so weit ist und auch gerade bei der Infrastruktur von Tankstellen, wo man Wasserstoff tanken könnte, total hinterherhinkt und die Autos viel, viel zu teuer sind. Also auf Sicht der nächsten 10 Jahre ist auf jeden Fall das E-Auto das Maß aller Dinge, um sozusagen in Richtung Klimaneutralität zu fahren, Klimaziele zu erfüllen, der Autobauer und der Staaten. Und da ist Herr Scheuer auf dem richtigen Weg. Man könnte noch mehr tun. Siehe Norwegen, und noch größere Forderungen machen, noch bessere Ausnahmegenehmigungen für E-Autos. Ich finde, da sollte man einfach noch mal ein bisschen kreativer werden, aber ich finde, die Richtung ist die richtige. Dafür gibt es den Bullen der Woche.
Der Scheuer?
Der Scheuer.
What? Das ist doch Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Immer wenn man von Hamburg nach Berlin fährt, gibt es keinen Handyempfang. Ich würde eher sagen, das ist der Minister für Fahrverbote, Funklöcher und Zugverspätung. Aber wenn du ihm hier immer wieder Bullen gibst, das ist
naja, man
wunderbar.
Muss ja auch die Verbesserungen würdigen. Ich meine, die Infrastruktur ist noch nicht so lange im Amt und ach kann so. Nicht alles verantworten. Ja,
nee, stimmt.
Aber es ist doch entscheidend, dass man...
Aber die Bahn
dass man,
hat er auch nicht unter Kontrolle, oder?
Also, meine, das ist wirklich naja, die Bahn ist immer noch, ist zwar ein Staatsbetrieb und die Politik ist im Aufsichtsrat, aber letztendlich macht die Bahn, ist halt trotzdem ein noch relativ eigenständiges Unternehmen. Also wir sind noch nicht in der DDR, wo es 5-Jahrespläne gibt für... die Mobilfunkabdeckung.
Ach so, okay. Ich hätte jetzt vermutet, dass er da, also ich finde ihn nicht so glücklich und etwas glückloser als du, aber er hat schon 2 Bullen bekommen.
Das ich sage ja, jetzt will jetzt auch gar nicht seine ganze Politik, ich sage nur, für diesen einen Vorschlag gibt es einen Bullen der Woche. Das heißt jetzt nicht, dass Scheuer von mir der Superminister ist, der alles richtig macht. Ja?
Na, gut.
Aber in dem Punkt und den anderen Bullen gab es damals für sein neues Mobilitätsgesetz, wo er sozusagen endlich mal die etablierte Taxibranche etwas sozusagen aufbricht und mithilft, dass es da neue Regelungen gibt. Nein, dass es neue Regelungen gibt, zum Beispiel eben Pooling-Taxis erlaubt werden und auch dieses dämliche Rückkehrrecht für Uber-Fahrer aufgehoben wird. Ja, bin am Samstag mit dem Uber-Fahrer gefahren.
Ich
war
auch.
Sehr günstig.
Ich auch.
Ein super Auto, wunderbar freundlich. Kein so ein, nicht wie bei das Mal zuvor, als mich der Taxifahrer die ganze Fahrt zugenörgelt hat. Ja, wie furchtbar doch Uber sein. Der Uberfahrer war einfach ruhig und hat mich einfach ans Ziel gebracht. Wunderbar. Gut. Ja, so möchte man das haben. Ja. Na, ein kleiner Appell an die Taxifahrer: einfach mal.
So freundlich wie Uber werden.
freundlich werden durch Servicepunkten. Ja, das ist die einzige Chance für Taxifahrer. Und nicht immer rumnörgeln und.
Vielleicht muss auch ein Punktesystem ein. Naja, vielleicht gut, einführen.
Bei MyApp gibt es ja, bei MyTaxi meine ich, gibt es ja auch eine Bewertung. Das macht okay. Ja auch Sinn, ja. Bloß wenn du so also ein Taxi heranwinkst Und neulich bin ich mit einem Taxi gefahren, das war so ein heruntergekommenes Auto, das hat gestunken, also am liebsten wäre ich wieder ausgestiegen. Ja. Ich meine, das geht halt einfach. Das sollte man die Taxibranche sich mal sozusagen an eins Mindeststandards irgendwie so heranmachen. Und man sagt, okay, wir fahren nur noch Mercedes, das wäre mal ein Alleinstellungsmerkmal für die Taxibranche. So.
Gut, wunderbar. Dann gibt es aber keine E-Autos. Hat Mercedes überhaupt E-Autos im Angebot? Ich glaube nicht so viel. Gut, aber gut,
Tesla wäre auch noch drin. Okay. Ja. Da gibt es ja auch 8.000 Euro Prämie jetzt. Ne?
Aber was soll ich dir sagen, was ich gemacht habe? Mhm. Weil mein Fahrrad immer noch nicht bei der Reparatur ist, weil das ja, ich hatte das ja als Bär in der Woche letzte Woche. Ich bin mit so einem Jump gefahren, mit so einem Uber E-Bike.
Cool.
Und das fährt wie eine Rakete los.
Das ist ja ein E-Bike.
Ist ein E-Bike, genau, ist ein E-Bike. Das Dumme ist nur, wenn du schneller fährst, wird das Ding langsamer. Also es wird gedrosselt, du kannst nur 30 fahren. Okay. Und wenn du schnell fährst, geht halt der Motor aus. Dann,
aber du musst so ein bisschen
treten. Du musst mitdrehen. Ja. Also du kannst dich nicht einfach draufsetzen und sagen, ich fahr mal, sondern aber der Start ist cool. Und gerade wenn es berghoch geht, dann geht der Motor nämlich an.
Was kostet das?
Und dann fährst du locker vorbei. Ich bin gefahren von mir zu Hause zur Firma, das ist ungefähr 15 Minuten, 2,20 Euro. Fand ich okay.
So
und es ging wirklich einfach. Du hast das Ding da stehen, machst einmal mit deinem Handy.
Das geht mit der Uber-App.
Das geht mit der Uber-App.
Mit der normalen Uber-App.
Du hast eine Uber-App, da steht oben, möchtest du Auto oder möchtest du Fahrrad und dann machst du Fahrrad.
Aber
oder
genau das ist doch, was ich beim letzten Mal gesagt habe bei unserer Uber-Wette oder beim vorletzten Mal. Dass so, das natürlich ein Vorteil ist für Uber, weil du hast die App schon mal und dann buchst du da halt auch was anderes noch mit. Ja? Also. Wie du es bei Amazon auch magst. Ja?
Weil also
du
der nächste Verlust bist. Wird dann statt 1,8 Milliarden, 1,8 Milliarden minus 2,30 Euro vom Chapit sein. So wird es kommen.
Genau.
So. Ja, prima. Gut. Aber ich habe es genutzt und ich habe deiner Wette versucht, ein bisschen auf die Sprünge zu helfen.
Wunderbar.
Kommen wir zu meinem Bären erstmal. Ich habe meinen Bären zuerst. Und mein Bär der Woche ist der Raucher. Jetzt habe ich nicht so eine schöne Anmoderation wie du. Also du hättest es wahrscheinlich noch besser gemacht. Also mein Bär der Woche ist Raucher. Es liegt nicht nur daran, dass am 31. Mai, das ist ja diese Woche, der Welt-Nichtrauchertag ist, sondern es liegt auch daran, dass du neben der Gesundheit auch dein Vermögen ruinierst, wenn du rauchst. Es gab nämlich eine neue Studie des Internetportals Verivox, die hat mal ausgerechnet, wenn du täglich eine Packung Fluppen dir sparst und das Geld, was du da normalerweise ausgeben würdest, richtig gut anlegst, in eins unserer Lieblingsprodukte, nämlich in einen ETF-Sparplan. Und die haben das dann einfach mal geguckt und haben das mal in einen DAX-ETF-Sparplan, wo wir ja nicht so begeistert sind. Wir wollen ja eher breitere Indizes machen, aber die haben jetzt mal für einen DAX-ETF-Sparplan durchgerechnet. Und da hast du nach 20 Jahren, die du nicht rauchst, über 100.000 Euro zusammen.
Wahnsinn. Das heißt, wie viel würdest du da im Monat?
Die Sparrate pro Monat ist 200 Euro ungefähr.
Okay.
Und pro Jahr sind das fast 2.500 Euro, die du als Nichtraucher sparst. Und was ich nicht wusste, das hast du gar einen dynamischen Sparplan, weil die Zigaretteninflation beträgt 3,2% pro Jahr durchschnittlich. Also 3,2% musst du pro Jahr fürs Rauchen mehr ausgeben für die klassischen
Flucht.
Weil
die Steuer natürlich stark
angehoben werden. Das ist Wahnsinn. Und wenn du das jetzt alles hochrechnest, dann kannst du halt sehr viel Geld zusammenholen. Ich habe dann mal geguckt, wenn man es mit einem anderen Sparplan machen würde, mit einem MSCI All Country World oder mit einem S&P 500 und habe dann mal statt der 6,5%, die jetzt angenommen haben für einen DAX-Sparplan, habe ich mal 8% angenommen. Und dann hättest du nach 42 Jahren wärst du Millionär als Nichtraucher.
Also und das Gute ist, dann würdest du deine Rente auch noch erleben. Ne? Du bist Millionär.
Und du hast deine Rente auch noch erlebt.
Und bist nicht tot.
Ja, das ist wunderbar. Also nach 18 Jahren hättest du dann 100.000 schon zusammen, nach 25 Jahren 200.000 und dann kommt der berühmte Schneeball-Effekt, dann hättest du 9 Jahre später schon 300.000, dann 3 Jahre später schon 400.000 und dann wärst du, wie gesagt, nach 42 Jahren knapp Millionär. Und das, was man daran wieder sehen kann, ist, wie kleine Verhaltensänderungen, Rauchen oder nicht, ich bin jetzt nicht Raucher, deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht doch eine etwas größere Verhaltensänderung ist. Wahrscheinlich wird der Raucher das nicht so einfach ablegen können, dieses Verhalten. Aber wie so kleine Sachen, wenn du nur am Tag irgendwas Kleines sparst, wie sich das läppert, wie wir zu Hause immer gesagt haben, das läppert sich.
Und es zeigt einfach, gut.
Es zeigt aber, wie man reich werden kann. Und ich habe das dann auch gleich für Fritz, der immer Donald Duck Hefte für 6,50 Euro kauft die Woche, ausgerechnet. Habe ich gesagt, Fritz, wenn du deine ganze Jugend 15 Jahre lang diese Donald Duck Hefte sparst in den Sparplan, hättest du 4.680 Euro gespart und hättest aber, wenn du es richtig angelegt hättest, 8.800 Euro dann. Alleine mit Donald Duck einsparen. Hat ihn jetzt noch nicht so überzeugt.
Aber der Fritz kann sich das leisten. Der geht ja jetzt aufs MINT-Gymnasium, wie ich gelernt habe. Ja. Und Gratulation dazu, weil es gab jetzt gerade diese letzte Woche eine Studie, dass im MINT-Bereich 300.000 Fachkräfte aktuell fehlen. Also in den Berufen rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
Wie viele waren das?
300.000 aktuell.
Wow.
Ja.
Okay.
Und das Institut der Deutschen Wirtschaft, die eben diese Studie gemacht haben, die haben erklärt, dass es in den kommenden Jahren dann dieser Ersatz, der allein der demografische Ersatzbedarf, weil andere eben ausscheiden aus diesen Berufen, dass der stark ansteigt und deswegen auch in Zukunft weiter MINT-Fachkräfte gefragt sein werden. Okay. Also der Fritz ist doch ein gemachter Mann.
Okay,
Mädels, schmeißt euch an den Fritz ran, ja. Genau. Bringt ihm mal ein Dagobert Duck-Heft mit. Ja, und so.
Dann ist er wirklich begeistert. Das macht ihn und er, ja.
Aber es ist ja Gott sei Dank auch keine Fußball-WM momentan, ne? Wo man irgendwie noch Geld in Panini-Hefte oder sowas investiert.
Stimmt, das war ja meine Kinderweih. Da war auch der Große mit dabei.
Na gut, ist die ökonomische Erziehung so ein bisschen fehlgeschlagen im Hause.
Meinst du?
Ja. Nein, aber man muss ja ein bisschen Freude muss man schon auch haben.
Meinst du? Freude im Leben. Du meinst aber nur Donald Duck-Hefte können Freude bringen?
Am besten wäre natürlich, wenn man die Freude am ETF-Sparplan entwickelt.
Ja.
Hat das mit diesem Oscar eigentlich funktioniert, sozusagen dieser Effekt irgendwie so?
Soll ich dir was sagen? Wir sparen ja demnächst das Schulgeld für den Fritz. Der ist ja jetzt auf einer Privatschule und das ist relativ viel. Und da von der Kohle wollen wir jetzt endlich den ETF-Sparplan. Ach, cool. Und dann wird das bei Oscar angewendet. Mein Oscar-Sparplan funktioniert ja. Und dann werden die Kinder jetzt einfach dazu addiert. Und dann sind die demnächst und mit der Frau streiche ich noch, was wir für Raten nehmen. Die meinen, wir müssen doch nicht alles, was wir sparen, jetzt da einzahlen. Wir
können auch mal selber uns was gönnen.
So ist es.
Hat die Frau aber recht. Ja,
ja, das Leben. Also, du hast ja eben von Leben. Ja. Total.
Wir müssen auch noch ein bisschen leben. Ja,
gut, genau. Okay.
Ja, okay. Dann habe ich auch noch einen Bär der Woche. Ja, sind wir wieder zurück auf dem Bären. Boden der weltpolitischen Realität.
Oh, ja, greift wieder ganz hoch ins Regal, der Defner.
Natürlich.
Oh.
Ja, gut, der natürlich auch wieder die Börsen sozusagen etwas gedämpft hat in den letzten Wochen.
Etwas?
Etwas, ziemlich stark, muss man sagen. Ne? Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es wieder so eskaliert. Gut, das eine war das mit den Zöllen, die Zollpolitik, das war ja irgendwie auch noch vorhersehbar und ist irgendwie ein legitimes Mittel dann in so einem Handelskrieg, wenn man sich noch nicht geeinigt hat. Aber ich muss wirklich sagen, was jetzt die USA mit Huawei machen, das finde ich, das geht gar nicht mehr. Man kann ja auch sagen, okay, Huawei ist möglicherweise sicherheitsrelevant und in unsere sozusagen sicherheitsrelevante Infrastruktur wie 5G-Netze wollen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt Technik von Huawei verbauen, kann ich irgendwie vielleicht noch nachvollziehen. Aber dass man jetzt sagt, ich mache hier diesen totalen Bann und setze die komplettes Unternehmen auf die schwarze Liste und der Bann bezieht sich dann zum Beispiel auch auf die Huawei Smartphones, das riecht doch so gefährlich danach, dass man hier einen aufstrebenden Technologiekonzern, der den USA in vielen Bereichen oder US-Unternehmen gefährlich werden könnte, dass man den sozusagen platt machen will einfach. Ganz einfach platt machen will mit Mafia-Methoden, wie es die arabischen Clans machen oder so. Sag, ja, hey Konkurrent, wenn du zu groß, zu mächtig wirst, dann mache ich dich einfach kalt. Zu sagen, dass US-Unternehmen jetzt keine für Huawei, nicht mehr mit Huawei zusammenarbeiten dürfen und dann Google, die als erstes reagiert haben und gesagt haben, jetzt ziehen wir Android da zurück. Und ich meine, das ist das Todesurteil für ein Huawei-Handy, zumindest im Westen, auch wenn die jetzt irgendwie ankündigen, sie wollen selbst ein Betriebssystem entwickeln. Aber wenn du keine Google Maps, keine beliebten Apps von Google hast, wenn du keine Google Mails hier lesen kannst, wenn du kein Android hast und so ein anderes chinesisches Betriebssystem dann künftig auf dem Huawei-Handy, auf dem irgendwie keine vernünftigen Apps laufen, dann ist das, wie gesagt, in der westlichen Welt das Todesurteil für Huawei. Und ich finde, da gehen die USA ja echt wirklich einen Schritt zu weit. Und das kann wirklich zum Eigentor werden, weil ich glaube, dass Trump dabei ist, sein Blatt zu überreizen. Die Chinesen haben jetzt noch nicht sozusagen 1:1 zurückgeschlagen in diesem Bereich. Die könnten ja einfach jederzeit dann eben gegen Apple zurückschlagen. Apple sozusagen, selbst der Huawei-Chef hat gesagt, bitte keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Apple, hat davor gewarnt, vor dieser Eskalation. Also sie könnten ja erstmal sagen, Apple darf jetzt auch nicht mehr in China verkauft werden aus sicherheitsrelevanten Gründen oder Apple. Und man fragt sich ja, warum kann Apple noch in China gebaut werden? Da könnte man doch auch irgendwelche Spy-Chips einschleusen und dergleichen. Und dann hat ja China noch eine ganz große Waffe, nämlich die seltenen Erden, die in allen Handys gebraucht werden, egal wo sie dann hergestellt werden. Ja, und da hat ja neulich mal Xi Jinping schon mal so demonstrativ ein paar seltene Erdenförderer besucht und mal darauf hingewiesen, so da mit dem Fingerzeig, welche strategische Macht sie da haben. Also, und wenn sie die zum Beispiel hier dann auch den Export verbieten würden, dann wäre das wirklich für die USA desaströs. Und Trump spielt hier sehr, sehr sehr mit dem Feuer. Hat sie ja auch gemerkt, hat dann auch wieder schnell wieder zurückgerudert. Ja, immer Hü und Hot, das ist ja so seine Art. Und dann, ach ja, Huawei könnte ja auch vielleicht Teil eines Deals dann werden. Aha, interessant. Ich dachte, es sind sicherheitsrelevante Gründe, dass man das in den Deal einbaut. Also, aber wie gesagt, in diesem Bereich ist man zu weit gegangen und ich würde dringend dazu raten, dass man hier zurückrudert, auch im Sinne von vielen Verbrauchern, die Huawei-Handys sehr schätzen, die technologisch einfach gut sind und viel preisgünstiger sind. Und deswegen gibt es meinen Bär der Woche mal wieder für Herrn Trump, ja?
Und seine Huawei.
Und seine Huawei-Strategie.
Aber jetzt muss ich wieder mal ein bisschen Poserwissen hier einstreuen. Mhm. Das ist so klassischer, ich denke, das ist immer ein Wirtschaftskrieg. Das ist, China und Amerika sind so ein bisschen gefangen in der Thucydides Trap. Thucydides ist ein Historiker gewesen und der hat festgestellt, wenn eine Supermacht die andere Supermacht ablöst, dann kommt es meistens zu so unschönen Scharmützeln und es endet nicht selten im Krieg. Mhm. Und da gibt es auch ein Buch von dem Harvard-Historiker Graham Allison, Destined for War heißt das, und da hat er das mal dargestellt. Es gab 16 Machtwechsel in der Weltgeschichte. Es ging los mit Athen und Sparta. Athen wollte Sparta ablösen und dann kam es zum Krieg und das gab es dann häufiger. Und von den 16 Machtwechsel, wo ehemalige Großmächte abgewechselt wurden durch eine Aufstrebung, da gab es 12-mal einen Krieg. Und das ist, ja. Und da muss ich sagen, lieber ein Wirtschaftskrieg als einen heißen Krieg. Und
natürlich,
deswegen, aber du hast natürlich recht, diese Huawei-Geschichte geht natürlich nicht nur, es muss man in diese historische.
Aber ist eine weitere Eskalation dieses Krieges.
Ja, ja.
Also erst fing es an mit dem Zoll- und Handelskrieg und jetzt macht man einen sozusagen kalten Technologiekrieg daraus.
Ja.
Und da können, ich meine, das ist wie beim Handelskrieg auch, der kennt dann nur Verlierer. Ich meine, wenn man jetzt all diese technologischen Lieferketten auseinander und das schneiden würde und so weiter, die Amerikaner glauben noch nicht wirklich, dass sie irgendwo in Amerika irgendwie selber eigenständig ohne Zulieferung aus China irgendwie Handys herstellen können und da irgendwie noch technologisch führend sein könnten. Das glaubt doch Trump nicht selbst,
aber
ja, nicht im Leben.
Er glaubt, dass er China noch etwas niedriger halten kann, also dass sie nicht so schnell aufsteigen, dass sie nicht 2025 schon diese Strategie 2025, sondern dass möglicherweise 10 Jahre später erst.
Aber letztendlich wird man China nicht aufsteigen. Es wäre besser dann, dass die USA sich den Realitäten stellen und natürlich finde ich das Bestreben, dass die auch nach Regeln spielen müssen und nach Einheit WTO-Regeln, dass man das vereinheitlicht, das finde ich fair, aber da muss man eben auch mit fairen Waffen kämpfen. Ja? Und im Übrigen ist die Zölle, da hat jetzt auch die Notenbank von New York nochmal nachgerechnet, dass die jüngste Anhebung der Zölle die US-Haushalte, jeden Haushalt $831 kosten wird. Und das wird natürlich auch noch voll zurückfallen. Das kann er sich auch nicht leisten, er will ja wiedergewählt werden. Ja. Und also das wird voll auf ihn zurückschlagen und deswegen glaube ich nach wie vor, dass es bald dann doch einen Deal geben wird, dass wir uns sozusagen erstmal in der Endschlacht dieses akuten Krieges befinden, dass es eine Einigung bald geben wird. Und natürlich bleibt aber dann dieser kalte Krieg wahrscheinlich weiter erhalten, weil beide versuchen, sich die Vorherrschaft dann sozusagen malig zu machen. Das denke ich schon wird passieren.
Gut, toller. Gut. Bär.
Danke.
Auch historisch. Ja, wunderbar.
Ja, sehr gut.
Ich habe eine Bullenwoche. Ich habe heute auch so ein orangefarbenes Hoodie
das Outfit von Herrn Schäpitz. Also ein Sakko, das aussieht, als wäre es beim Malen bekleckert worden.
Überhaupt nicht.
Oder gebartigt. Schwarz-Weiß-Botscha oder Schwarz-Weiß-Batik.
Ja,
also modisch sehr gewagt. Ja.
Und auch so ein orangefarbenes Rezo-Teil an. Rezo verkauft auch seine T-Shirts für 29,99. Kannst du dir kaufen.
Bei dir steht Zero drauf, nicht Rezo.
Ja.
Aber okay.
Du kannst es aber
man kann die Buchstaben drehen und
dann
schon
ist man hip. Dann hast du Rezo. Das ist hip. Genau. Also
Vorsicht, da kommst du gleich auf die Zensurliste bei AKK.
Genau.
Vorsicht.
Mein Bulle der Woche, bevor wir jetzt hier in den Zug gehen, ist die juvenile Energie, die Republik durchströmt.
Kannst du das auch auf Deutsch sagen?
Das ist halt diese Jugend, die sich, würde ich mal sagen, politisiert. Das ist eine Repolitisierung der Jugend. Das ist mein Bulle der Woche. Und bisher galten ja die Jugendlichen so als apolitisch. Gerade die Generation Y, die Millennials, waren ja eher so weniger engagiert, die wollten sich selbst verwirklichen. Das war ja auch dein Bulle der Woche letzte Woche. Wir wollen Erfahrungen machen, Get Your Guide war ja genau dieses Thema. Und
das widerspricht übrigens nicht dem politischen Engagement, weil Leute, die reisen, die haben einen ganz anderen Horizont. Ja. Und wenn die Amerikaner und Herr Trump ein bisschen mehr gereist werden in ihrem Leben, hätten sie auch einen anderen Horizont. Das ist mal Meinung teilen. Final. Also Reisen ist die erste Voraussetzung für politisches Engagement, für Bildung, für beruflichen Aufstieg.
Aber die Millennials haben es nicht gemacht. Aber die Millennials waren nicht besonders politisch. Also die waren relativ apolitisch und das dachte man jetzt auch von der Generation Z, weil die ja sogar noch selbstbezogener sind durch das ganze Social Media und Selbstdarstellung und so weiter, dachte man auch, dass die machen nichts. Und dann ist man jetzt positiv überrascht.
Du hast sie oft genug gebasht, ne?
Ich habe sie oft genug gebasht. Ja. Und jetzt ist halt die Frage, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Und möglicherweise ist es halt, soll es sich ungerecht behandelt fühlen, die Generation Z. Und das war ja gerade bei Klima, wenn es darum geht, uns wird die Zukunft weggenommen oder sonst wie. Es ist halt so ein rebellisches Potenzial, was da ist, was sie jetzt auf die Straße bewegt hat. Und das hat irgendwie so ein, würde ich mal sagen, so eine Politisierung der Jugendlichen nach sich gezogen. Und jetzt sieht man, wer die Deutungshoheit auch hat. Beispielsweise, wenn man die Umweltministerin sieht, die hat 10.700 Follower. Wenn man die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer sieht, die hat schon 33.600 Follower. Und Greta Thunberg hat 647.000. Und man sieht jetzt aber immer so eine gewisse Politikbegeisterung. Und die Jugendlichen gehen auf die Straße, zeigen da ihre Plakate hoch, diskutieren im Netz. Und dann kam eben auch dieses Video vom YouTuber Rezo, was mittlerweile 13 Millionen Aufruf Wahnsinn. Generiert hat. Man muss sich natürlich fragen, 13 Millionen in Deutschland gibt es ja gerade mal 60 Millionen Internetnutzer. Kann das sein, dass da wirklich 13 Millionen Abo war? Aber wie auch immer, auf jeden Fall hat es einen wahnsinnig eingeschlagen. Und das zeigt halt auch, dass die politische Agenda mittlerweile von solchen Leuten mitgemacht wird. Also letzte Woche war ja 2 Tage lang Rezo das einzige Thema natürlich. In Deutschland. Und es gab kein anderes Thema fast auch auf den etablierten Webseiten als Rezo. Und es heißt jetzt nicht, dass ich diese ganzen Thesen, die er da gebracht hat, dass ich das jetzt wirklich auch gutheißen würde. Aber er hat halt wirklich eine politische Diskussion angestimmt. Was mich ein bisschen überrascht hat oder auch, was ich nicht so doll finde, dieser Anti-Amerikanismus, der in diesem Video mit rüberkam. Also da geht es ja wirklich, die Amerikaner sind die Kriegsverbrecher und so weiter. Und das fand ich, das hat mich überrascht, dass die junge Generation so amerikakritisch ist. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich cool, wenn die Jungen sich einmischen in die Politik. Und es gibt jetzt schon Studien, nach der unter den 12- bis 25-Jährigen sich die Hälfte der 12- bis 25-Jährigen für Politik interessieren. Und vor ein paar Jahren waren das erst, ich glaube, 34% oder so. Und deswegen sage ich, das ist großartig, dass es so ist. Und deswegen ist mein Bulle der Woche, ja, die juvenile Energie oder die Repolitisierung.
Die Repolitisierung der Jugend. Applaus auf offener Szene geben.
Das ist gut.
Das ist wirklich ein ganz hervorragender Bulle. Da kann ich nur in allen Punkten zustimmen. Und umso erschütternder finde ich jetzt die Antwort oder die Reaktion der CDU, natürlich auch noch bedingt durch die Wahlschlappe. Aber AKK, die CDU-Chefin, hat sich doch tatsächlich gestern ja hinreißen lassen dazu, irgendwie zu sagen, beleidigt zu sein, zu sagen, dass sie jetzt hier von den YouTubern gebasht wurde. Ja.
Es waren 70 YouTuber. Wow,
und das jetzt schon mal gemacht. Den Gang und dann irgendwie so kompliziert formuliert, ja, wenn 70 Zeitungen sind, sich jetzt erstmal zum Wahlaufruf finden, was würde das bedeuten? Das wäre ja auch nicht okay und so weiter. Und jetzt müsste man, und dann hat sie ja so Andeutungen gemacht, ja, man müsste so in Richtung Zensur, ja, man müsste vor Wahlen sozusagen freie Meinungsäußerung zensieren und gemeint sozusagen, was bei Zeitungen üblich sein müsste, doch auch dann in der Digitalen. Es ist bei Zeitungen kein geschriebenes überhaupt Gesetz, nicht. Dass man sich vor mit Wahlempfehlungen zurückhält. Also bei Welt gab es ja auch schon mal Wahlempfehlungen.
Aber in Großbritannien ist es sogar so üblich.
Es gab schon mal früher die Financial Times, die eine ganze Seite.
Und der Economist macht das immer.
Ja. Und in den USA haben fast alle Zeitungen Wahlempfehlungen sogar gegen Trump gegeben, hat übrigens auch keinen Einfluss gehabt. Also von daher mal zum Thema, wie einflussreich sind eigentlich dann wirklich Medien. Aber das allein mit diesem Gedanken zu spielen und so einen Gedanken öffentlich zu machen,
dass man darüber nachdenkt,
ich meine, das ist ja eine
Urbanisierung
der Republik. Ja. Ich meine, China und Trump und sozusagen Trump, der immer auf die Fake News. Also ich meine, AKK, was, da hat sie sich doch überhaupt nichts dabei gedacht. Peinlich. Diese Frau steht für einen Neuanfang in der CDU, die ist ja jetzt schon eine AKK-Altlast sozusagen.
Man muss auch sagen, wie die CDU insgesamt reagiert hat, wie die CDU reagiert auf das Rezo-Video war schon, also ich habe das mit meinen Kindern ja geguckt, das Rezo-Video, das fand ich natürlich cool. Oh, CDU, also es war halt einfach cool geschnitten. Und dann habe ich meinen Kindern, nachdem das Video von der CDU ja nicht kam, gesagt, guck mal, hier gibt es eine Entgegnung der CDU, 11 Seiten PDF. Nee, das möchte ich jetzt nicht lesen, Papa. Also merkt man schon, wenn man auf die Leute reagieren will, hätte man das im selben Medium machen müssen. Man hätte schon, ich meine vielleicht nicht gerade Philipp Amthor, der älteste 26-Jährige der Welt, den hätte man vielleicht nicht dafür nehmen müssen. Aber trotzdem finde ich, diese 11 Seiten, ich habe sie mir durchgelesen, das ist gut argumentiert. Mhm. Und da wird auch darauf hingewiesen, wo Riso Fehler macht. Der nimmt natürlich wieder nicht die Einkommensungleichheit, sondern nimmt die Vermögensungleichheit. Der verwechselt relativ viele Sachen.
Oder absichtlich natürlich.
Ja, man weiß jetzt nicht, ob es absichtlich ist oder nicht. Aber, und das ist da gut aufgeführt. Nur man kann das nicht als eine 11-seitige, wie so eine Hausarbeit mit Quellenangabe und so
weiter. Dagegen argumentieren. Genau. Und vor allem, du kannst nicht tagelang dein Video ankündigen und es dann wieder zurückziehen. Ja? Und man darf ja gespannt sein, irgendwann wird dieses Video bestimmt mal geleakt und die Welt schmeißt sich weg in Philipp Amthor. Ich meine, es wäre wirklich peinlich gewesen, egal was der Typ sagt. Ja? Ich meine, ist wirklich im falschen Körper geboren. Irgendwie so.
Dietmar.
So. Also da gab es doch mal diesen Film mit diesem vergreisten Baby oder so. Das erinnert mich.
Okay.
Gut.
Ja, ich merke schon, CDU.
Vorsicht, ich glaube, unser Podcast wird demnächst zensiert. Ja?
Weißt du?
Ja. Wir haben auch schon fast eine Wahlempfehlung gegeben vorher.
Haben wir?
Eine Nicht-Wahlempfehlung, ja.
Hast du das?
Ich habe gesagt...
Du wolltest SPD nicht wählen.
Ich wollte nicht so SPD wählen. Ja?
Obwohl das bei deinem Wahlomaten rausgekommen war.
Sozialismus wählen, ja.
So. Gut, aber wir sagen jetzt nicht, was du gewählt hast, aber wir kommen jetzt zum Thema.
Aber wir bleiben im Prinzip beim Thema und da muss ich auch wieder sagen, ein Hoch auf die Jugend. Wir bleiben beim Thema sozusagen, nämlich bei den Europawahlen, denn diese
juvenile Energie,
hat sich ja fortgesetzt, nicht nur sozusagen in den sozialen Medien, sondern auch, ich habe ja auch letzte Woche dazu aufgerufen, viele andere haben dazu aufgerufen, unbedingt wählen gehen. Mhm. Ja, und es hat funktioniert und danke an jeden, muss ich sagen, der wählen gegangen ist. Ich finde es großartig.
Du findest großartig, aber eine Sache muss ich hier noch ergänzen.
Ja, okay,
was die Grünen betrifft, jemand, der noch nie Steuern bezahlt hat, der wird natürlich
jetzt kommst du wieder
dieser
andere CDUler, der das gewittert hat.
Nein, aber es ist doch wirklich wahr. Wer noch nie Steuern bezahlt hat, der wird natürlich auch nicht mitkriegen, dass die Grünen einem relativ viel abnehmen wollen. Und wenn die Grünen rankämen,
aber dieser Gedanke ist vollkommen ungültig, dieses Argument zu sagen, zahl du erstmal Steuern und dann darfst du auch wählen. So
nein, das sind nicht, wählen sollen sie alle. Nur
ich meine, die ganzen Rentner wählen auch und zahlen keine Steuern mehr und profitieren nur und wählen nur die Parteien, die ständig Rentenerhöhungen versprechen. Nein, es geht um die Zukunft und jeder hat ein Wahlrecht, ob er Steuern zahlt oder nicht.
Es
hat ja auch so ein CDUler getwittert, so nach dem Motto, zahlt ihr erstmal Steuern und dann, ja gut, man kann auch politische Meinungen ändern im Laufe des Lebens, ja, das ist ja auch und ich wähle immer wieder auch was anderes, aber das Entscheidende ist doch, dass man wählt und die Jugend hat gewählt, ja, und das Votum ist da und es ist ein ganz klares Votum, das jetzt die Politik vor sich hertreibt, ob einem das jetzt passt oder nicht. Aber es zeigt einfach die Kraft der Demokratie, der Leute, die auf die Straße gehen, der Leute, die in sozialen Medien Meinungen äußern und der Leute, die dann letztendlich das auch sozusagen ins Wahllokal tragen. Und das hat funktioniert und es ist das beste Beispiel für Demokratie und ich freue mich über diese Jugend, die sich engagiert, die fragt, die hinterfragt und eben dann auch wählen geht. Und ich glaube, wenn man so einen politischen Anfang macht, wie du es gesagt hast, ja, ich meine, manche vergleichen ja die Jugend jetzt schon mit der 68er Generation. Das ist ja auch eine politische Jugend gewesen damals, die dann auch durch die Institutionen marschiert ist und die diese Republik extrem verändert hat, ja.
Da bin ich nicht so optimistisch.
Da bin ich absolut. Es ist wirklich ein was wir jahrelang beklagt haben, dass die Jugend sich nicht interessiert und jetzt ist der Epochewandel da. Und ich glaube, wer jetzt mal Blut geleckt hat, das ist genauso, wer in der Wirtschaft Blut geleckt hat, einen ETF-Sparplan an der Börse oder was macht, ist genauso, wer politisch sich engagiert und merkt, dass man echt etwas bewegen kann, auch vielleicht in kleinen Dingen. Aber
ja, mit Videos,
mit Demonstrationen. Ja. Und ich meine, die Jugend treibt jetzt die Politik vor sich her. Und ich glaube, in diesem Klimakabinett wird es jetzt viel stärkere Anstrengungen geben. Auf europäischer Ebene wird es viel stärkere Anstrengungen geben. Das Thema ist jetzt absolut auf der Agenda. Und ob das den Leuten passt oder nicht, da wird was passieren. Und im Prinzip sind ja die Klimaziele auch da. Die Jugend appelliert ja nur sozusagen, setzt eure unterschriebenen Klimaabkommen endlich mal um. Und sie wollen darüber hinausgehen. Und ich würde mir wünschen, dass das auch in anderen Bereichen passiert, dass auch zum Beispiel in der Rentenpolitik nachhaltiger gedacht wird, auch im Sinne der Jugend. Das ist natürlich ein viel komplexeres Thema, viel schwieriger, auch viel weniger emotional, aber auch da sollte mal die Jugend hinterher sein, dass man nicht sozusagen ihre Zukunft da verfrühstückt und immer nur die Rentengeschenke an die Alten macht. und die Jugend das finanzieren muss. So, das ist ein Teil. Aber wie gesagt, nochmal Applaus für die Jugend, die an der
tolle Wahlbeteiligung
hingekriegt hat. Und vor allem das eine, was ich auch im Vorfeld ja gesagt habe, viele, dass verhindert wurde, dass eben dieser extreme Rechtsruck nicht stattgefunden hat, dass die Europa-Gegner keine Mehrheit bekommen haben im Parlament, dass eine Partei wie die AfD, die offen den Dexit fordert, eben nicht sozusagen diesen großen Sprung gemacht hat, so groß abgesahnt hat. So, und das ist ein wunderbares Wahlergebnis und wie gesagt, dafür erstmal Applaus. Ja?
Gut, so, jetzt ist der Applaus verklungen.
Jetzt
kommen wir zum Thema.
Jetzt kommen wir zum Thema. Ja, die Frage ist, wie geht's weiter?
Ja. Wie geht's weiter, genau. Das ist die Frage, die wir heute diskutieren wollen. Wie geht's weiter? Und da geht's ja um Posten.
Es geht um Posten, genau. Soll ich gleich mal die These auch dazu
machen? Du kannst deine These, ja, natürlich.
Also, es geht jetzt um Posten, ne? Und die Frage ist ja, wer wird Kommissionspräsident? Ja, da war ja nun der Spitzenkandidat Herr Weber aus Deutschland der jetzt auch reklamiert, dass er Kommissionspräsident werden will, weil er sagt, ja, wir sind die stärkste Fraktion, die EVP, und ich bin der Spitzenkandidat, deswegen bin ich der natürliche Spitzenkandidat. Aber er vergisst dabei, dass die EVP natürlich auch abgestraft wurde, wie die CDU in Deutschland und auf der anderen Seite auch die sozialdemokratische Fraktion im Europaparlament mit dem Spitzenkandidaten Timmermans abgestraft wurde, dass beide große Volksparteien verloren haben, dass beide eben keine Mehrheit mehr haben im Europaparlament. So, und jetzt einfach hinzustellen und sagen, oh, bist ja was immer so und ich reklamiere jetzt und ich will es werden, basta, basta, basta. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, dass Weber trotzdem als Wahlverlierer wahrgenommen wird, und ich glaube, dass auch Timmermans, der Zweitplatz hier macht auch keine Logik, sozusagen es da nicht werden wird. Die lachende Dritte wird meiner Meinung nach die Frau Vestager sein, die bisherige Zuständige für Wettbewerbsschutz, zuständige EU-Kommissarin.
Das ist ja meine Heldin hier.
Ja, deine Heldin. Du hast ja schon häufig hochgejubelt, und ich war ja nicht immer so einverstanden mit vielen Entscheidungen, die sie gemacht hat, zum Beispiel vor allem die untersagte Siemens-Alstom-Fusion. So, aber trotzdem natürlich hat sie sich in diesem Job hervorragend bewährt. Das muss man einfach mal so neutral anerkennen, ob einem das jetzt passt oder nicht. Und hat sozusagen auch im Ausland sich absolut Respekt eingeflößt. Sie ist ja in Amerika die gefeierte Heldin, die endlich mal die Internetgiganten sozusagen zähmt. Und ich glaube, das wäre schon die richtige Frau für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten. Auch wirklich mal eine starke Frau, die politisch sich auch bisher was getraut hat. Die würde auch die EU auf eine neue Ebene heben. Und ich glaube, und sie hat sozusagen, und ich glaube eben, dass es so kommen wird, weil vor allem Emmanuel Macron sozusagen ja mit seiner En Marche-Bewegung dann auch in die Liberalfraktion eintreten wird und sie dann möglicherweise unterstützen wird. Davon gehe ich fest aus. Und im Prinzip wissen wir, das Ganze ist ein Deal auf europäischer Ebene. Der wird heute Abend beginnen, dann im Europäischen Rat, wo die dann Staats- und Regierungschefs dann schon mal ein bisschen zusammensitzen. Und ja, da kann man sagen, das ist geklüngelt. Aber auf der anderen Seite, ich meine, man muss halt einen gewissen Proporz wahren. Alle Länder wollen irgendwie vertreten sein und
wichtige Ämter,
alle Parteien auch. Ja. Und das ist ein sensibles Spiel. Da irgendwie alle zum Zug kommen. Und dann muss natürlich auch Deutschland was bekommen. Und deswegen ist meine Prognose, dass Deutschland dann sozusagen den EZB-Chef bekommt, dass Herr Weidmann dann endlich EZB-Chef wird. Und dann hört auch endlich mal in Deutschland das Gejammere auf, dass die EZB von einem Italiener geführt wird und immer nur die südeuropäischen Staaten bevorteilt. Das fände ich ganz kluge Entscheidung auch, den Weidmann hier zum Chef zu machen. Dann muss er sich einfach mal den Geld- und wirtschaftspolitischen Realitäten
stellen.
Ja, einfach die Opposition in die Verantwortung nehmen. Bisher hat er ja immer nur dagegen gemeckert, hintenrum und im Rat dagegen
überhaupt
gestimmt.
Nicht. Ja, häufig. Der Weidmann ist ein sehr flexibler
Zeitgenosse.
Der hat
schon
viele Jobs gehabt.
Nein, aber er hat doch häufig gegen das Anleihekaufprogramm die ganze Zeit gewettert, hat im Rat als Einzelmeinung dagegen gestimmt.
Dagegen
und so
gestimmt.
Ja? Ja. So, und jetzt wird die Opposition dann eingebunden. Finde ich sehr smart. Ein Italiener wurde zum Bankenaufseher der EZB gemacht. Das ist sehr smart, die Leute in diese Verantwortung zu stellen. Dann kannst du nicht immer diese ach ja, du bist ja bloß eine andere Nation bei der EZB und die will uns ja Böses so. Und dann mal sehen, was dann von Herrn Weidmann kommt. Ja?
Das klingt sehr gut. Also ich finde, deine Auslassungen waren, ach, den muss ich nicht mal zurückgehen.
Ganz erschöpft
von seiner Eloge auf Europa. Was mich jetzt nur, ich bin nicht ganz so optimistisch, wie du das ist. Und der Euro ist auch unter 1,12 gefallen. Wenn jetzt dein Optimismus sich auch an den Märkten spiegeln würde, müsste der Euro viel stärker sein, weil ja dann die Leute sagen, mit dem Weidmann kommt ein viel härterer Hund an dem macht, unabhängig davon, ob er sich jetzt einbinden lässt oder nicht, würde er schon einen etwas anderen Zungenschlag auch in die EZB-Politik reinbringen. Und das müsste ja eigentlich heißen, dass wir dann eine etwas restriktivere Geldpolitik haben und dann müsste der Euro eigentlich höher stehen. Also die Märkte sind nicht so optimistisch. Ich bin auch nicht so optimistisch, was das Ganze anbetrifft. Ich glaube auch nicht, dass Frau Vestager die als EU-Kommissionspräsidentin wird, was ich zwar gut fände, aber ich glaube, das wird sie nicht. Mein Szenario wäre folgendes. Also wir haben ja erstmal, das Gute ist ja, dass die Pro-EU-Kräfte im Parlament die Mehrheit haben, ungefähr 70%. Das ist ja okay. Nur jetzt müssen wir halt irgendeine Koalition im Parlament bringen. Da könnte man einmal die CDU-Parteien, die SPD-Parteien und die Liberalen, die könnte man zusammenbinden, das würde reichen. Oder mit den Grünen würde reichen. So. Also die Kleinen, die Liberalen oder die Grünen wären natürlich jetzt bei diesem Kuhhandel, wie wir das in Deutschland nennen, oder Horse Trading, wie der Angelsachse das nennt, werden natürlich dann versuchen, auch da was abzubekommen. Aber ich glaube nicht, dass der Macron es schafft, die Vestager dahin zu machen. Sondern der Macron wird sagen, ich nehme einen wie den Barnier, das wäre so mein Szenario, der hat ja schon die Brexit-Verhandlungen gemacht und da wird jeder sagen, guck mal, der hat Europa zusammengehalten, der hat es geschafft, dass die Briten jetzt dastehen, wo sie dastehen, nämlich irgendwie mit nichts in den Händen und wirklich, man hat es ja auch bei der Europawahl gesehen, wie da die Wahlen ausgegangen sind auf der Insel, grauenvoll, es ist wirklich a big mess, würde man das nennen. Und das hat ja Herr Barnier, Michel Barnier hat das ja mit hervorgerufen, würde man sagen.
Hat er super gemacht.
Ja. Deswegen würde ich denken, er wird der Kommissionspräsident und der hat auch den Vorteil, dass er in dieser EVP mit drin ist. Also der ist EVP-Mitglied, was ja in Frankreich, ich weiß gar nicht, ob die, da gab es ja auch noch diese ganz kleine Kräfte nur noch. Die En Marche ist ja die zweitstärkste, Frau Le Pen war die stärkste Kraft da und diese, die in der EVP drin ist, die haben wirklich nur wenig bekommen. Aber trotzdem könnte man dann sagen, guck mal, die Fraktion, wo die meisten Stimmen europaweit bekommen hat, auch wenn es nicht mehr so viele waren, aber es waren immerhin die meisten, die hat dann auch den Kommissionspräsidenten, da hätte man Michel Barnier. Und dann ist natürlich die Frage, was kommt bei der EZB? Und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt Herr Weidmann ist, ob die Italiener nicht irgendwie sagen, das ist bei uns Mister, der geht ja in Italien, gilt ja nur als Mr. No, der zu allem Nein sagt. Und auch der Draghi hat ihn ja immer so genannt. Und da schwanke ich noch zwischen Weidmann und Olli Rehn aus Finnland. Der könnte so ein Kompromisskandidat sein. Und ich würde eher sagen, dann kriegen die Deutschen anders. Es gibt ja nicht nur diese zwei Ämter, es gibt ja auch noch den EU-Ratspräsidenten. Das ist derjenige, der für den Staats- und Regierungschef, der Herr Tusk, der könnte mir ja noch ein Amt geben. Und es gibt noch den Spitzenposten für das EU-Außenminister, gibt es ja auch sowas, wo Frau Modigliani oder wie sie heißt, oder Mogherini, der ist eine Italienerin, an der Spitze steht. Und da könnten die Deutschen ja auch noch was bekommen, beziehungsweise könnten sie bei der Vergabe der Kommissionsposten noch was bekommen. Also ich würde eher sagen, Barnier wird Kommissionspräsident und Olli Rehn wird EZB-Chef und dann kriegen die Deutschen halt irgendwie bei den anderen Posten was. Vielleicht kann man den Altmaier nach Europa abschieben oder man könnte vielleicht Frau von der Leyen irgendwie, die jetzt auch nicht mehr so ein gutes Standing hat, vielleicht könnte man die jetzt zur Chefaußenministerin der EU machen.
Ich finde, das muss jetzt echt auch mal aufhören, dass man immer nur die Altlast nach Europa abschiebt, ja? Weil so bringt man Europa auch nicht voran, sondern wir brauchen jetzt wirklich auch mal die besten Kräfte und auch neue Kräfte für Europa, wie Frau Vestager. Das wäre eine super Lösung und Barnier ist bei der EVP und ich glaube nicht, dass die EVP, also die hat den Spitzenkandidaten Weber gekürt und Weber proklamiert diesen Spitzenkandidaten. Die können doch nicht ihren eigenen Spitzenkandidaten natürlich dann abschließen und sagen, Kompromiss. Wir nehmen einen anderen aus unseren Reihen. Die Vestager hat ja immerhin die war ja immerhin sozusagen im Spitzenteam sozusagen der liberalen Fraktion sozusagen mit drin.
Spitzenkandidatin.
Also, sie war nicht direkt, und die hat nicht direkt für das Amt kandidiert. Das wirft jetzt Weber vor, das ist ein bisschen bisschen Wortglauberei und so weiter, aber sie war mit auf der Spitzenliste und hatte auch eine demokratische Legitimation mehr als Barnier, finde ich. Also, aber gut, das ist alles möglich, würde ich mal sagen, was da hinter verschlossenen Türen
wird. Wenn es ganz dumm läuft, dann kommt der Podcast heute Abend raus, wenn dann die Staats- und Regierungschefs...
Da bin ich auf jeden Fall dagegen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, das wird eine sehr langwierige Entscheidung werden. Manche rechnen damit, dass es im November möglicherweise noch keinen Kommissionspräsidenten gibt.
Nein, das muss es ja geben.
Das kann länger dauern, aber wenn sie dieses ganze Geflecht erstmal aufmachen...
Muss der EZB bis Halloween besetzen. Halloween ist der letzte Arbeitstag von Draghi. Und dann muss jemand
Halloween ist ja 1. November, sage ich ja. 1. November. Also dass es bis dahin dauert.
Ach so, ja, das könnte sein. Ja. Aber ich glaube eher so im Juni. Das gibt ja so ein EU-Treffen, Staats- und Regierungschefs, 20., 21., 6. Ich glaube, da werden die.
Ja, ist fest schon. Aber sozusagen, auf jeden Fall, die Wette läuft so lange, bis sie aufgelöst ist. Ja, so ist irgendwann, es. Irgendwann wird es dann jemand geben. Ja?
Genau.
Und wer am meisten richtig ist, hat dann die Wette gewonnen. Das sind keine zwei Wetten, ne? Sozusagen. Ja?
So. Ja. So ist es.
So ist es.
Haben wir wieder eine tolle Wette.
Schöne Wette. Und ein Hoch auf Europa, ein Hoch auf die Jugend. Wunderbar.
Also ich muss es nochmal sagen, ich bin nicht dagegen, dass die Jugend wählt.
Ich weiß.
Ich sag nur, ich würde diesen Optimismus, die Grünen und die Welt zum wirklich, die Welt ganz toll machen. Das glaube ich halt nicht.
Aber
das
gut,
ist mein, das natürlich ist dieser Optimismus. Grün, die haben bisher noch nichts geliefert. Die haben nichts geliefert.
Die Grünen waren früher auch schon mal in der Regierung und natürlich ist es dann immer anders, wenn du dann auch sozusagen die Schmerzen den Leuten offenbaren musst und dann sagen
das
musst,
ist noch nicht geliefert. Diese Wette ist noch
Geld
nicht durch.
Und wir führen eine CO2-Steuer ein und dann alle sagen, oh, jetzt wird ja alles teurer. Natürlich.
Mit meinem SUV zum Wahllokal gefahren. Da will ich dir jetzt nicht eine höhere Steuer drauf zahlen. Das ist nicht das alte Vorurteil. Das ist da, wo wir wohnen, ist das so.
Und die fahren dann demnächst mit einem Tesla-SUV politisch korrekt vors Wahllokal und dann ist alles gut.
So. Gut. Und wir dürfen demnächst übrigens beim Kollegen Sommerfeld, der hatte den Tesla demnächst.
Ach so.
Da machen wir eine Testfahrt.
Ja. Wurden wir schon eingeladen?
Ich habe gesagt, wir sollen.
Du hast uns mal eingeladen.
Uns mal eingeladen, ganz genau.
Also, schön, solche Gäste liebt man. Genau. Also, gibt es danach auch was zum Grillen?
Ja? Er hat ihn demnächst.
Ein Veggie-Burger natürlich.
Genau, er hat ihn
nur
demnächst.
Politisch korrekt. Ja.
Er hat ihn demnächst und dann werden wir da mitfahren und dann hast du deinen Tesla-Moment, deinen ersten.
Ach, geil.
In 3 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Dann will ich mal den Dietmar sehen, wie dann das Haar irgendwie
so richtig zum Tesla-Fan nochmal werden. Ja?
Dann will das Kostziel
wir wollen es nicht in der Länge ziehen, genau. Only the sky is the limit.
Only the sky.
Only the sky, für Mr. Rocketman Elon Musk, der auch wieder erfolgreich Satelliten ins All geschossen hat. Ja.
Also wir sagen jetzt einfach, ich rufe jetzt mal auf, dass wir auch mal von Frauen Post bekommen.
Genau, wir würden
und
auch mal
bei Instagram.
Gerne.
Und ich bin bei Instagram. Ich habe nur 888 Follower und irgendwie funktioniert
ich bin
nicht
vorne,
hier. Du bist
ich,
noch
ne?
natürlich vorne.
Ja.
Jetzt müssen wir mal sagen,
das schon mit Veggie-Burger bei Lidl und so weiter. Und jetzt,
liebe weibliche Zuhörerschaft, folgt dem Chavitz bei Instagram und schreibt uns auch mal eine Mail.
Schreibt uns mal, dass es euch gibt, ja?
Ja, genau.
Beweist uns, dass ihr auch für Finanzen, wir duzen ja jetzt. Hat
du duzt, ich
duze.
Bin immer noch
du hast gerade auch
wir
bei mir halt. Ja, wir duzen gerne.
Also. Ja,
so, genau, das wäre ganz toll. Entweder per Mail oder per Instagram, wunderbar. Und ansonsten gibt uns schöne Bewertungen. 5 Sterne gerne genommen, wo so die 5-Sterne-Bewegung abkackt in Italien. Das freut mich übrigens auch. Ja, das wenigstens
ist
eine Seite der Populisten.
Bist du wahnsinnig?
Nein, aber wenigstens, das zeigt sich auch, wie schnell sich Populisten, okay, die Rechten haben gewonnen, das ist blöd, aber die anderen Populisten haben verloren, so schnell
da
kannst
du die nächste Konfrontation schon gesagt. Da können wir
diskutieren nochmal. Und denn unsere Zeit ist abgelaufen und wie immer sagen wir tschüss und ciao, bleiben Bulle
und Bär,
Defner
und Chapitz.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie auf Aktien, Währungen, Indizes und Rohstoffe bei einem weltweiten Marktführer im Onlinehandel. Verlassen Sie sich auf 45 Jahre Trading-Expertise. Laden Sie sich jetzt die IG Trading App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis: 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.